Ja, das politische Szenario, um das es heute Abend gehen soll, ist ja hinlänglich bekannt. Es finden in regelmäßigen Abständen Klimakonferenzen statt, wo sich Vertreter aller Staaten, groß und klein, mächtig und machtlos, versammeln und beraten und sich streiten. Regelmäßig werden diese Veranstaltungen in der Öffentlichkeit und auch bei Kritikern kommentiert mit Kommentaren wie alles nur heiße Luft, viel versprochen, nichts erreicht, die Klimaziele, die man sich genommen hat, werden wieder verfehlt und so weiter. Wir haben gedacht, wir nähern uns der Frage mal von einer etwas anderen Seite, nämlich von der Unterstellung, die es zu prüfen gibt, dass wenn Politiker etwas auf die politische Tagesordnung setzen, sich 20 Jahre lang daran abarbeiten und immer wieder neuen treffen und immer kein Ergebnis in der Sache, um die es angeblich gehen soll, herauskommt, dann ist der Verdacht berechtigt, dass es ihnen vielleicht um etwas anderes geht. Und dieser Frage, wofür taugen eigentlich Klimakonferenzen, worum geht es da eigentlich, worüber geht eigentlich da der Streit und was hat das alles mit dem Klimawandel und den Schädigungen zu tun, die da stattfinden, dazu möchte ich heute Abend ein paar Ausführungen machen. Wie gesagt, es gibt hier vorne einen Zitatenzettel, ich werde das Ganze entlang von Zitaten machen, die die Kanzlerin in ihrer Rede in Bonn jetzt neulich Anfang November gehalten hat, wo sie eigentlich sehr schön die Logik dieser Sorte Konferenzen und ihrer Zwecksetzung und der politischen Interessen, mit denen sie organisiert und betrieben werden, sich entwickeln lässt. Ich will mal einsteigen mit dem ersten Zitat: Klimawandel als Schicksalsfrage. Was kriegt man da eigentlich überhaupt mitgeteilt? Worum geht es da? Im zweiten Punkt soll es dann darum gehen, was hat es eigentlich mit dieser CO2-Reduktion als Zielsetzung dieser Konferenzen auf sich? Warum dieses Ziel? Worum geht es da? Was hat das mit Naturwissenschaft zu tun oder auch nicht? Im dritten und vierten Punkt geht es dann spezieller um die Frage, wie begründet eigentlich Merkel die Notwendigkeit einer Energiewende und stellt den Zusammenhang her zwischen Klimawandel und Energiepolitik? Wie ist der zu beurteilen? Worum geht es da? Fangen wir mit dem ersten Zitat an. Wir sind hier zusammengekommen, weil wir vor einer, wenn nicht sogar von der zentralen Herausforderung der Menschheit stehen. Der Klimawandel, alle, die hier im Raum sind, wissen das, aber ich rufe dies auch allen anderen zu, ist für unsere Welt eine Schicksalsfrage. Sie entscheidet, wohlgemerkt diese Schicksalsfrage, entscheidet über das Wohlergehen von uns allen. Sie entscheidet ganz konkret darüber, ob Menschen auch in Zukunft noch zum Beispiel auf den Pazifikinseln leben können. Es hat also eine ganz besondere Aussagekraft, dass die Republik Fidschi als Inselstaat die Präsidentschaft des COP23 übernommen hat. Es ist uns in Deutschland eine Ehre, die Republik Fidschi hierbei zu unterstützen. Das sage ich im Namen der ganzen Bundesregierung. Unsere gemeinsame Botschaft lautet, wir wollen unsere Welt schützen. Also, die Aussage ist klar. Klimawandel, Schicksalsfrage, die entscheidende Überlebensfrage von nichts Geringerem als der ganzen Menschheit. Alle sind betroffen in ihrem Wohlstand, in ihrem Überleben und deswegen muss sich darum gekümmert werden. Und das darf und soll, das kennt man ja auch aus Zeitungsartikeln, jedes einzelne Mitglied dieser Menschheit durchaus als Aufruf an sich verstehen und mitmachen beim Einsparen von CO2, wo immer ihm das zugute steht. Es ist nicht schwer zu ermitteln, dass wenn man die Sache mit der Schicksalsfrage für die Menschheit, mit dem gemeinsamen Interesse aller, sich um diese Frage zu kümmern, wenn man dieses Urteil mal sachlich nimmt, nichts davon zutrifft. Irgendwie weiß das schon jeder, und davon geht ja auch die Merkel schon aus, dass es gar nicht stimmt, dass wir alle gleichermaßen oder auch nur in gleichartiger Weise von den Wirkungen des Klimawandels tangiert oder gar geschädigt werden. Es stimmt schon für die normale Menschheit, die den Globus bevölkert, überhaupt nicht. Die einen dürfen in boomenden Volkswirtschaften keinen Staub einatmen, die anderen sehen ihre Plantagen dahinschwinden. Wie man davon und ob überhaupt betroffen ist, hängt total davon ab, wo man gerade lebt und an welcher Herrschaft man Familien führt. Für die Unternehmen, für Kapitalisten aller Art stimmt das sowieso nicht. Da gibt es welche, die rechnen sich durchaus was aus, Schifffahrtslinien, Prospekturen für Öl und Gas und Rohstoffe, dass wenn die Kohlkappen schmelzen und die Wasserwege breiter werden, sich da neue Geschäftsgelegenheiten auftun. Andere mögen sich geschädigt sehen und sich umorientieren, wie auch immer. Sie nehmen halt den Klimawandel im Prinzip, wie sie alles nehmen, nämlich als Konkurrenzbedingung und schauen zu, ob sie sich für sie in ihrem Geschäft was draus machen lässt oder wenn nicht, ob sie die Geschäftsführer wechseln. Und es stimmt erst recht nicht für die Staaten, die sich da versammeln. Für die meisten von denen ist der Klimawandel überhaupt keine gegenwärtige Gefahr. Die paar, für die es tatsächlich eine ist, sind dann ebenso Gebilde wie die Fidschis, die ja hauptsächlich deswegen so gerne zitiert werden, weil sie selber tatsächlich über keinerlei Mittel verfügen, um diese Folgen irgendwie in den Griff zu bekommen. Andere Staaten sehen Gelegenheiten, wie Russland zum Beispiel, endlich einen eisfreien Hafen zu bekommen. Andere machen daraus eine neue Energiepolitik, wie auch immer. Manche rechnen sich Summen aus, die es kosten wird, die Deiche zu erhöhen. Aber so etwas wie ein brennendes gemeinsames Interesse daran, diesen Wandel in den Griff zu kriegen, lässt sich hinten und vorne in dem, was die Staaten wirklich tun, irgendwie nicht entdecken. Es ist also erstmal die Beschwörung dieses als einer gemeinsamen Schicksalsfrage total kontrafaktisch. Und insofern stellt sich ja schon die Frage, was soll das eigentlich? Wenn man das mal auf die Art und Weise bezieht, wie man selber in dieser Frage agitiert wird, dann ist sowieso völlig klar, dass das hier sich jeder vorstellen mag, dass er dazu was beitragen kann oder auch nicht. Aber die eigentliche Bedeutung, die wirkliche praktische Bedeutung bekommt dieser Titel nicht in dem, was derjenige, der sich dafür verantwortlich fühlen mag, so auszurichten vermag, sondern eben aus der Tatsache, dass es die deutsche Kanzlerin ist, die diesen Spruch von sich gibt. Und wenn die Merkel sich hinstellt und sagt, die Menschheit ist betroffen, deswegen müssen wir handeln, dann kündigt sie ja auch gar nicht irgendwie ein kleines Beiträglein zu einem allgemeinen Problem an, sondern sie kündigt an, dass sie sich dieser Frage annehmen will und wird, weil sie eben wirklich und praktisch zuständig und verantwortlich ist und sein will für die Wirkung, die sie da zitiert. Aus der globalen Schädigung, die sie zitiert, Schicksalsfrage, folgt ihrer Logik nach eine ebenso globale Zuständigkeit der deutschen Regierung und nicht nur der aller maßgeblichen Wirtschaftsmächte, steht in einem späteren Zitat, für die Betreuung dieser Wirkung. Und die Menschheit dient für diese Aufgabenübernahme, für diese Zuständigkeit, als Berufungsinstanz, dass die Merkel sagt, wenn ich das mache, dann mache ich das nicht aus eigennützigen nationalen Interessen, sondern eben aus einem übergeordneten Zweck, den eigentlich alle mit mir teilen müssten Und mit diesen allen meint sie nicht nur die Bevölkerung, sondern eben auch und gerade andere Staaten. Und wenn sie Eindruck macht mit der Beschwörung einer Menschheitsaufgabe, dann nicht wegen dieses Titels und seinem ziemlich kontrafaktischen Inhalt, sondern weil jeder weiß, wer das da ist, der das beschwört, nämlich eine der Staatenlenker, die über wirkliche handfeste Mittel verfügt, die Lage zu wenden, die sie beschwört. Wenn man es also mal der Sache nach nimmt, muss man sagen, der Auftritt Merkels auf der Klimakonferenz ist eigentlich selbst schon ein einziges Dementi der Behauptung, wir alle sind betroffen. Sie reklamiert Zuständigkeit dafür, sich um die Klimafrage zu kümmern, die weltweite Führerschaft darin zu übernehmen, dieses Problem zu bewältigen. Und nicht umsonst hat sie sich ja auch feiern lassen, als mit dem Titel Klimakanzlerin führt stolz vor, dass es Deutschland gelungen ist, auf den Klimakonferenzen ihre Ziele in der Klimapolitik gegen Widerstände durchzusetzen. Es ist völlig klar, dass die Merkel der Welt zuruft, dass das eine Schicksalsfrage ist, eben weil es überhaupt kein gemeinsames Interesse in dieser Frage gibt. Und zweitens, und eben vor allem deshalb, weil sie es beansprucht, der Welt zu sagen, wie sich ums Klima gekümmert gehört, wo es in dieser Frage lang geht, was eigentlich überhaupt auf die Tagesordnung zu setzen ist, wenn man diese Schicksalsfrage beschwört. Es ist eben nicht so, dass die Berufung auf die Menschheit eine Lehrformel wäre oder bloß heiße Luft. Es ist die gängige Tour, die Politiker daherreden, wenn sie der Welt mitteilen wollen, was sie vorhaben, worauf der Rest der Welt sich also einzustellen hat, womit zu rechnen ist in ihren politischen Entscheidungen. Zu etwas anderem als zur Untermauerung dieser Zuständigkeit taugt der Titel Menschheit nämlich auch gar nicht. Diese Abstraktion, die Menschheit, kann für sich überhaupt gar keine eigenen Interessen, Nöte, Zwecke, Ziele verfolgen, die man unterstützen oder bekämpfen müsste, bis alles ja eben eine Abstraktion von allen bestimmten Interessen ist. Und deswegen ist es völlig folgerichtig, dass die Frage, was die Menschheit eigentlich genau braucht und will, ja immer von der Politik mitgeteilt werden muss. Weil die Menschheit selber hat ja ganz andere Interessen und Anliegen und könnte es von sich aus nie wissen, was sie eigentlich will. Und dann braucht interessanterweise, so die Logik dieser Berufung, die Menschheit immer genau das, interessanterweise, was die Politik für sie vorgesehen hat. Die Logik dieser Berufung und was aus der eigentlich für die Merkel praktisch folgt, will ich in den nächsten Abteilungen meiner Überlegungen nachgehen. Ich möchte aber vorher noch ein Wort sagen zu denen, die auch auf dieser Konferenz sehr kritisch unterwegs waren und der Merkel vorgeworfen haben, sie würde sich gar nicht ordentlich um das kümmern, was doch eigentlich diese wichtige Angelegenheit sei. Ich habe mir da ein Zitat, es gibt ganz viele, aber ich habe mir da ein Zitat von Greenpeace rausgesucht, an dem ich das mal erläutern will, wo, ich meine, diese Kritik eigentlich an der Sache vorbeigeht, um die es der Politik da zu tun ist. In einem Flyer zur Klimakonferenz hat Greenpeace unter anderem Folgendes gesagt. Die globale Erwärmung erfordert Handeln im Turbogramm. Doch die Klimaverhandlungen sind im Schneckentempo unterwegs, gebremst von Großkonzernen und kapitalistischer Profitlogik. Deutschland ist da kaum besser als die USA. So viel die Bundeskanzlerin auf internationalem Parkett vom Klimaschutz redet, zu Hause lässt sie die Kohlekraftwerke weiterlaufen. Während selbst weichgespülte Klimaziele den Lobbyinteressen geopfert werden, wird die historisch ungleich größere Verantwortung des globalen Nordens für den Klimawandel einfach geleugnet. Das ganze Zitat lebt eigentlich, ohne es ausdrücklich zu sagen, von der Überzeugung, dass an der Behauptung, Klimawandel bekämpfen wäre ein nützlicher Dienst an irgendwelchen Interessen von irgendwelchen Leuten, Verhinderung von irgendeiner Schädigung, die bekommen. Irgendwie das, hätte das schon zum Zweck und würde das schon irgendwie verfolgen. Wie genau sagt Greenpeace nicht, aber das will ich Ihnen jetzt an der Stelle auch gar nicht vorwerfen. Von dieser Überzeugung gehen Sie aus, wenn Sie Merkel dafür kritisieren, dass sie etwas, was doch jetzt ganz schnell passieren muss, unbedingt ganz schnell passieren muss, so langsam macht und verfehlt den Zweck, den sie sich doch eigentlich setzen muss. Also, dass CO2-Reduktion ein Dienst an der Menschheit ist, wird für bare Münze genommen und der Politik wird vorgenommen, bei deren Durchführung zu schlampen, vor Privatinteressen zu pushen, nicht das wirkliche Interesse aller gegen die Sonderinteressen von Unternehmen und Lobbyisten durchzusetzen. Ich meine, dass diese Auffassung der Sachlage in doppelter Hinsicht fehlgeht und das will ich versuchen, im Folgenden nebenbei auch zu zeigen. Vielleicht kommt man ja darüber auch in die Debatte. Die doppelte Fehldeutung liegt erstens darin, dass es schon ein Irrtum ist, anzunehmen, dass es beim Klimaretten überhaupt um irgendwelche menschenfreundlichen Absichten von irgendjemandem geht. Worum es dann stattdessen geht, will ich im Referat, da will ich ein paar Takte zu sagen. Zweitens aber, und das halte ich sogar eigentlich für den gewichtigeren Irrtum, verfehlt der Anwurf überhaupt die Sache, um die es da geht. Es ist schlicht und einfach nicht so, dass die Staaten sich Klimaretten vorgenommen hätten, und deswegen damit nicht weiterkommen, weil große Unternehmen und Konzerne und Lobbyisten sie daran hindern. Es ist einfach eine schlicht sachlich verkehrte Darstellung des Verhältnisses von dem, was die Politik da sich überhaupt vorgenommen hat und die da Profitinteressen, die ja unbestreitbar unterwegs sind, eigentlich drin vorkommen. Jedenfalls, das ist erstmal mein Ausgangspunkt, meine Behauptung nicht so, wie in diesem Zitat behauptet, eigentlich im Prinzip jedenfalls guter Zweck unterwegs, nicht zustande kommen des Ergebnisses, die Wirkung von Behinderungen, die die Politik gegenüber denen die Politik sich eigentlich souverän durchsetzen müsste, um deren Wirksamkeit zu unterbinden. Wie gesagt, die Behauptung ist, und die will ich mal im Folgenden ein bisschen nachgehen, wenn Staaten sich auf Klimakonferenzen auf Werte für die Senkung von Emissionen von CO2 einigen, dann haben sie einfach etwas anderes im Sinn als das, was Greenpeace hier unterstellt und mangelhaft durchgeführt angreift. Und darum soll es im Folgenden gehen. Ich fange mal an mit der Klimadiplomatie, und zwar erstmal aus dem ganz billigen Grund, weil die Merkel auch damit anfängt. Das nächste Zitat schließt nämlich unmittelbar an das erste an, und das ist sehr lustig, das schließt mit einem Daher an. Dieses Daher bezieht sich auf den Satz, unsere gemeinsame Botschaft lautet, wir wollen unsere Welt schützen. Und daher stehen wir zum Pariser Klimaabkommen. Und da merkt man schon, das ist lustig, wie das geht, was ich vorhin gesagt habe. Was die Menschheit will, sagt ihnen die Politik schon. Hier sagt die Politik, ich habe jetzt die Menschheit beschworen, die braucht Klimarettung. Im nächsten Zitat sage ich Ihnen, wie Klimarettung geht, nämlich Pariser Abkommen. So erklärt sich dieses Daher, was logisch gesehen ein völliger Unsinn ist. Daher stehen wir jetzt vom Pariser Klimaabkommen. Daher, das ist jetzt die Aufgabe nach dem großen Erfolg, dass dieses Abkommen überhaupt zustande gekommen ist, müssen wir es jetzt gemeinsam umsetzen. Hierfür brauchen wir ein geeignetes Regelwerk. Genau daran wird ja auf dieser Konferenz gearbeitet. Es geht um Vertrauen und es geht um Verlässlichkeit in dem gemeinsamen Bemühen um dringend notwendige Fortschritte im Klimaschutz. Denn sehr gemeinsam scheint das Bemühen dann ja nicht zu sein. Wir in Europa wissen um unsere Verantwortung, das europäische Ziel, die Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 um mindestens 40% bis 2030 zu senken, setzen wir in der Europäischen Union rechtsverbindlich um. Also, die Menschheit, betroffen wie sie ist, braucht unbedingt, dass die wirklichen Lenker des Menschheitsschicksals ein Abkommen zwischen sich vereinbaren. Das ist das Argument. Das zweite Argument ist, diese Vereinbarung ist aber ganz fürchterlich schwierig. Dass sie ganz fürchterlich schwierig war, merkt man zum ersten daran, dass es schon ein Erfolg ist, dass sie überhaupt zustande gekommen ist. Sonst gäbe es da ja in dem Sinne nichts zu feiern. Und das ist ja auch schon wieder ein Dementi dessen, dass es sich da um ein gemeinsames Anliegen handelt. Denn wenn es ein gemeinsames Anliegen wäre, dann müssten die Führer der Menschheit ja schnell dabei sein zu sagen, na gut, dann nehmen wir uns das mal endgültig und möglichst schnell vor, dann ist die Sache mal vom Tisch. Endlos hat man darüber beraten. Im Ausgangspunkt dieser Beratung, weil das man so ein bisschen über die Zeit verfolgt hat, war man sich ja noch nicht einmal einig, wie der Schaden überhaupt zu definieren sei, um den man sich kümmern will. Dann hat man einen Vertrag geschlossen, bei dem schon, als der Vertrag geschlossen wurde, alle Experten gesagt haben, sämtliche Ziele, die da festgelegt worden sind, werden sowieso nicht erreicht. Und dann ist der Vertrag mal da und beschlossen, wird er nicht einfach in die Tat umgesetzt, sondern was beginnt, ist ein endloses Gezerre um die Frage, was in dem Vertrag eigentlich für wen bedeutet, wer deswegen was sich verbieten lassen muss und was auf gar keinen Fall. Auf und nach der Konferenz kommen lauter konkurrierende Interessen der versammelten Mächte zur Sprache und die sind ja auch nach dem Vertrag gar nicht weg, in dem Sinne von, ja, wir haben jetzt eingesehen, wir stellen da mal ein Stück weit unsere Konkurrenz ein, sondern gehen nach dem Vertrag genauso weiter wie vorher. Ein einziges diplomatisches Hauen und Stechen, lauter Erpressungsmanöver, wo offenbar niemand dem anderen traut, weil sonst bräuchte man ja nicht extra zu betonen, dass es um Verlässlichkeit und Vertrauen geht, wenn man an einer gemeinsamen Sache sich zu schaffen machen würde. Das Ganze ist eigentlich, wenn man es mal der Sache nach nimmt, ein ziemliches Dementi der Auffassung, mit der man immer an der Stelle beglückt wird. Da wären die Vertreter der maßgeblichen Nationen zur Regelung einer gemeinsamen guten Sache zusammengekommen und kaum hätten sie sich getroffen, hätten sie sich wieder in Konkurrenten zerlegt und ihr eigenes schönes Projekt gefährdet. Wenn nicht sogar zunichte gemacht. Das ist nicht die Sache, sondern das kann man schon dieser Vertragsdiplomatie entnehmen. Die Staaten, die da zusammenkommen, kommen wegen ihrer Konkurrenzinteressen zusammen und als Konkurrenten und haben verfolgen dort offenbar auch das Interesse, sich wechselseitig auf Sachen zu verpflichten und sich gegenüber den anderen Freiheiten zu sichern. Und das merkt man übrigens dem Zitat von Merkel selber noch an. Wenn sie sagt, wir sind die Vertreter der nötigen Einigkeit, wir haben auf Einigkeit gedrungen. Und die anderen mussten wir dahin schubsen, damit sie endlich einsehen, dass sie sich auch zur Einheit bekennen sollen. Dann macht sie gar keinen Hehl daraus, dass es ihr bei dieser Einheit natürlich um die Durchsetzung der europäischen Klimaziele geht. Also nicht über ein Abstraktum, sondern um die konkreten Vorstellungen, die Europa und speziell Deutschland in der Frage der CO2-Reduktion verfolgen. Es ist ein Stück Diplomatie. National egoistisch sind immer die anderen. Die verfolgen eigensüchtige Ziele. Man selber ist der Repräsentant des eigentlich gemeinsamen guten Zwecks. Und das wirft man sich wechselseitig vor. Und offenbar ist genau das in dieser Frage unterwegs. Eine Vereinbarung, wo der ganze Witz an dieser Vereinbarung gar nicht ist, dass jetzt für alle festgelegt wäre, was daraus folgt, sondern wo es überhaupt erst nach dem Vertrag losgeht und mit der Frage, wer muss sich jetzt von wem in dieser Sache was sagen lassen und wer muss sich von wem was gefallen lassen.